Okay, läuft.
Einklatschen? Läuft es auch?
Fragezeichen?
Warte. Können wir gerne machen, das ist immer lustig. Und ich weiß auch schon, dass die Hörer und Hörerinnen des Thilo Mischke Uncovered Podcast jetzt schon mit zuhören, wie wir einklatschen.
Okay.
Dann 3, 2, 1.
Gut.
Geil, es war ungefähr eine Sekunde, würde ich sagen, zwischen meinem Klatschen und deinem Klatschen. Aber es kann auch sein, dass es Zoom war. Also, mein heutiger Gast am Telefon, und wir nehmen es auf, jeder bei sich, die Tonspur, ist Jasmin Schreiber. Und sie ist Autorin, sie ist aber vornehmlich Biologin. Und eigentlich, ich frage mich immer so ein bisschen, woher wir uns kennen. Ich glaube, wir kennen uns irgendwoher, aber ich weiß nicht mehr so richtig, warum.
Ohne Scheiß, ich weiß es auch nicht mehr.
Okay, warst du mal beim Stern, habe ich mich immer gefragt.
Nee.
Stern Online? Irgendwie so?
Nein.
Nischt?
Nee.
Okay, nee. Oder es kann auch sein, dass ich einfach dich abonniert habe bei Instagram, weil du Fotos von Insekten, Pflanzen und Tieren hochlädst.
Aber wir sind auch über Facebook befreundet. Wir sollten mal irgendwie so mal bis zur ersten Nachricht vorscrollen. So. Wie war das eigentlich?
Genau, also ich habe dich abonniert, ich sage es einfach mal aus dem einfachen Grund, weil ich finde, dass du bei Instagram, bei Facebook bin ich kaum noch, sehr interessanten Content hochlädst, nämlich Insektenkram, Naturkram. Ich bin ja auch persönlich Hobby-Entomologe und du bist es studiert.
Genau.
Fasse ich jetzt mal zusammen. Und der Grund, warum wir eigentlich einen Podcast machen oder warum ich einen mit dir machen wollte, ist, weil du auch ein Buch geschrieben hast, das sehr erfolgreich ist, Marianengraben.
Mhm.
Du hast mit deinem Debüt, ich habe jetzt bei Wikipedia gelesen, dass du mit deinem Debüt gleich mit der ersten Auflage mehr als 10.000 Stück verkauft hast. Mhm. Und das ist für ein Debüt sehr, sehr, sehr besonders und sehr selten, dass sowas passiert. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir.
Danke. Wir sind jetzt bei Auflage 4. Also,
nochmal herzlich, also richtig, richtig, richtig toll. Das ist wirklich beeindruckend, weil Buchschreiben ist A, sehr schwer und gleich beim Debüt belohnt werden mit vielen Lesern, ist eine tolle Auszeichnung, was dafür spricht, dass du ein gutes Buch geschrieben hast, was ich nicht gelesen habe, was ich aber immer vor mir hinschiebe. Es gibt dein Buch und das neue Buch von Ilona Hartmann, was heute, glaube ich, rausgekommen ist.
Gestern, glaube ich, ja.
Die beiden Bücher, glaube ich, werde ich jetzt immer vor mir herschieben. Dabei will ich sie lesen. Und dann gibt's aber was, da können wir gleich in den Podcast reingehen, unter Autoren. Ich weiß, ich werde neidisch sein, weil dein Buch gut ist. Und deswegen weigere ich mich, Bücher von anderen, also Autoren, also du bist 88 geboren, ich 81, irgendwie aus einer Generation. Ich weigere mich, die zu lesen, weil ich immer Angst habe, neidisch zu sein. Und ich gehe fest davon aus, dein Buch wird besser sein als meins.
Ah, es ist so mittel. Ich find's so mittel.
Sehr gut. Sehr bescheiden. Ja. Auch nett. Und genau, in deinem Buch, darüber reden wir dann später auch nochmal, geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, setzt du dich dort mit Trauer auseinander?
Ja.
Berichtige mich. Erzähl am besten selber, bevor ich irgendwas wiedergebe, was ich in irgendwelchen Reviews und Rezensionen gelesen habe, was dann irgendwie nur so halb richtig ist. Berichte einfach selber. Was ist das Topos deines Buches?
Für mich steht halt die Geschwisterliebe im Vordergrund. Für viele Leute auch, für andere Leute wieder die Trauer, für ganz andere Leute wieder Depression. Also irgendwie liest es jeder anders, was cool ist. Also, aber für mich beim Schreiben ging es irgendwie um Geschwisterliebe. Tatsächlich.
Kannst du das erklären, was das heißt? Geschwister, also im Sinne von Inzest oder von mag mein
genau.
Bruder?
Genau. Also, ich habe 4. Auflage von einem Buch verkauft, wo es um Inzest geht. Klar.
Du, nee. Kann ja sein.
Nee, es geht um ein Geschwisterpaar. Sie heißt Paula und der Bruder ist Tim, der ist 10 Jahre alt und sie ist Ende 20. Und Tim stirbt direkt am Anfang, das weiß man auch schon, also ist kein Spoiler. Und sie versucht dann, damit klarzukommen und schafft es nicht so gut. So. Und dann trifft sie halt Helmut, das ist der zweite Protagonist, und zusammen fahren sie in die Alpen. Und da geschehen Dinge.
Okay. Und die sollte man nachlesen.
Ja.
Liegt es, das ist ein, also weißt du so, es gibt dieses, bei jungen Autoren ist es oft so, man schreibt aus seiner Lebensphase heraus. Also zwischen 20 und 30 schreibst du so Roadtrip-Liebeskummerbücher. Und wenn du Berliner bist oder nach Berlin ziehst, schreibst du mehr so Berlin-Bücher, die ich auch ganz furchtbar finde. Und die Zeit der Berlin-Pop-Bücher ist auch vorbei, finde ich.
Oh ja, Alter, don't get me started on this.
Es darf sie geben. Ich finde, es darf Berlin-Bücher geben. Aber ich finde, also es gibt immer wieder neue Leute, die nach Berlin ziehen wollen und solche Bücher dann geschenkt bekommen an dem Tag, an dem sie Bad Salzuflen verlassen, um nach Berlin zu ziehen. Das ist wichtig, dass es solche Bücher gibt. Aber ich finde so, es gab Das war so irgendwie Ende 90er, Anfang 2000. Das war die Berlin-Roman-Zeit.
Ja, ist auch gut, dass das mal vorbei ist, finde ich. So, ja. Also nach Möglichkeit bitte nicht mehr über Berlin Drogen Liebeskummer schreiben. Wir haben es alle begriffen mittlerweile. So, wir haben es gerafft.
Und du hast jetzt ein Thema gewählt, womit man sich eigentlich zwischen 20 und 30 normalerweise nicht auseinandersetzt. Ich weiß, was der Grund ist, warum du
dich
mit Tod
und... Naja, ich bin ja über 30, von daher passt okay. Das ja.
Aber also so, mir ist klar, warum, oder mir ist, ich ahne, warum du dieses Thema für deinen ersten Roman gewählt hast. Und jetzt übergebe ich den Zepter wieder an dich, weil du nämlich was gemacht hast, bevor du diesen Roman geschrieben hast. Oder immer noch machst, weiß ich gar nicht.
Also, ich meine, das ist schon die Annahme, dass ich ein Thema wähle, um einen Roman zu schreiben, ist falsch. Es war jetzt nicht
aber
so, dass ich da saß. Ich saß jetzt nicht so da und dachte, oh Jasmin, schreib doch mal ein Buch darüber, sondern ich habe ja vorher schon immer geschrieben und auch journalistisch und so und habe einfach einen Text geschrieben und gemerkt, dass er nicht aufhört. Also so, und dann dachte ich so, oh Gott, wird das etwa ein Buch? So. Und so habe ich das dann geschrieben. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich habe wie immer eine Kurzgeschichte geschrieben und die wurde irgendwie immer länger und länger und länger. Und dann habe ich realisiert, dass das ein Roman wird. So. Und,
aber das bewegt sich an einem Themenspektrum, mit dem du ja schon vorher auch zu tun hattest. Also
ja.
Es ist natürlich klar, dass du dich nicht hinsetzt und sagst, so, jetzt schreibe ich mal einen Science-Fiction-Roman.
Würde ich aber gerne.
Du hast dich, mach. Was hält, also nichts hält dich auf.
Ja, ich muss gerade zwei andere Bücher und ein Drehbuch schreiben. Also gerade ist ein bisschen stressig, aber danach. Marianengraben 2, jetzt geht Space-Version oder so.
Also du hast dich einfach schon in einem Blog mit dem Thema Tod aus, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mehr wollte ich gar nicht von. Ich wollte, dass du eigentlich diesen, dass du übernimmst. Und
ja,
dann
das stimmt
so
leider nicht. Also das
okay.
Ist, also ich meine, das war halt überhaupt nicht der Grund. Deswegen kann ich das nicht sagen, weil das nicht stimmt.
Ah.
Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. In dem Buch geht es auch ganz viel um Biologie. So, ja, und eben nicht nur um den Tod. Und das sind ganz verschiedene Ebenen, wo Leute mal sagen, ach krass, du bist ja Biologin, man merkt das total und sowas. Und deswegen habe ich das jetzt nicht, deshalb, das Roman gab es lange vor meinem Blog. Also das ist Jahre davor. Da hatte ich noch gar nichts mit dem Sterben so richtig zu tun, außer sterblich zu sein. Und deshalb hat das, gibt es da nicht so die Verbindung. Aber natürlich dann beim Schreiben so, und dann habe ich mich ja viel mit Trauer und so beschäftigt. Und das hat dann natürlich geholfen. Also das war dann einfach genauso wie mein Biologiestudium bei dem ganzen Bio-Kram in dem Buch geholfen hat. Hat das dann geholfen, über Trauer so zu schreiben, dass mir Leute halt gesagt haben, oh ja, genau so ist es. Dann dachte ich, ah
ja.
Gut. Ja, also es ist nämlich auch nicht autobiografisch. Also ich weiß zum Glück nicht, wie es ist, wenn ein Bruder stirbt oder so. Aber anscheinend habe ich das gut getroffen.
Dieses Biologiestudium, was war für dich der Anlass? Also erstmal wirklich, nicht nur, dass du ein Debüt geschrieben hast, das ist erfolgreich, du hast auch dein Biologiestudium abgeschlossen.
Ja.
In meinem sozialen Umfeld gibt es viele Menschen, die auch Biologie studiert haben und aber niemals abgeschlossen haben. Und ich glaube, Bio ist so wie Jura, das fangen viele mit einem gewissen Traum, mit einer gewissen Vorstellung an, wie ist Biologie, und dann werden sie relativ schnell enttäuscht. Also ich glaube, du kennst auch sehr viele von den sogenannten Meeresbiologen, die so unbedingt Meeresbiologie mit Delfinen
ja.
tauchen.
Genau.
Und so. Das waren bei
hat
mir
nichts damit
im Japanisch-Studium. Das waren bei mir im Japanisch-Studium die Manga-Fans.
Ah,
die Japanisch studiert haben, weil sie Mangas lieben. Und dann auch relativ schnell festgestellt haben, ist ganz schön anders als Mangas.
ja.
Aber was war für dich der, es gibt ja immer so eine Initialzündung zu sagen, ich will das studieren, ich möchte dieses Fach wählen und meinen Abschluss auch im Idealfall darin machen. Was war für dich der Auslöser?
Ja, das wird jetzt unromantisch. Also ich wollte eigentlich Kunst studieren und die Aufnahmeprüfung zu den Kunsthochschulen waren zeitgleich mit meinen Zentralabiturprüfungen. Das heißt, ich hätte erst wieder ein Jahr später die Aufnahmeprüfung machen müssen. Da dachte ich mir, ich hänge jetzt nicht ein Jahr rum. So, ich komme jetzt auch nicht irgendwie aus einer Familie, wo man sagt, ja, Jasmin, klar, bezahlen wir ein Jahr deinen Lebensunterhalt, verwirkliche dich selbst. So, sondern eher so, ja, eigentlich wurscht, was du machst, aber also wenn du studierst, du gehst halt arbeiten. So.
Okay,
und dann,
also
überhaupt nicht so selbstfindermäßig. Und dann habe ich mich für Chemie, Informatik und Biologie eingeschrieben. Biologen haben zuerst geantwortet, also habe ich Biologie studiert. Und aber.
Was hattest
aber,
du für ein Abi?
Ein gutes Abi. 2-0.
Okay.
Und aber mit ziemlich lustig, weil Nee, das, also das ist jetzt keine Anleitung für jüngere Menschen, aber Oberstufe quasi durchgeschwänzt. Also, so.
Ich glaube, das habe ich auch getan. Ich habe allerdings ein sauschlechtes Abi durch. Ich habe die gesamte 12. Klasse geschwänzt. Also bei mir gab es noch 13 Klassen. Und,
ja, bei mir auch.
Ja, ich habe deswegen ein 3,5er Abi.
Ah, okay. Nee, das war, ich habe halt eine Hochbegabung, habe mich da ziemlich drauf ausgeruht und habe einfach nicht viel gelernt und so. Aber es war mir halt auch also total auch, egal.
So, das ist, glaube ich, die Anleitung für junge Menschen, die diesen Podcast hören. Und ja, laut den Statistiken von Spotify hören viele junge Menschen diesen Podcast. Wichtig ist Abi, die Note ist eher zweitrangig. Es sei denn, du willst Medizin studieren. Dann brauchst du eine gute Abi-Note.
Wenn du ein NC, also Biologie ist auch NC-Fach. Also dafür braucht man das für die ganzen Numerus Clausus-Fächer, aber sonst.
Ja, aber du kommst irgendwie so, ich finde so, wenn es nicht gerade Medizin ist, kommst du dann in dein Studium rein. Kann man eigentlich immer noch, weißt du das, kann man immer noch dieses halbe einklagen, dass du dich für was anderes in derselben Fakultät einschreibst, Scheine aber dann in Biologie machst, mit den Scheinen nachweist, dass du schlau genug bist.
Keine Ahnung.
Studienfachberatung mit Jasmin Schreiber.
Ja, kann ich leider nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe quasi so lottomäßig mich eingeschrieben und Biologen haben sich zuerst gemeldet vor den Chemikern. Ich so, ja, nice. So, und aber das war dann auch die richtige Entscheidung, wobei ich in Marburg noch auf Mikrobiologie und so spezialisiert war. Und dann bin ich nach Wien gegangen, habe dort gewechselt. Ja, ich habe dann in Wien gewechselt auf Zoologie. Ziemlich cool. Ich hatte in Marburg einen Professor für Immunologie. Ich wollte eigentlich bei dem die Arbeitsgruppe rein. Und der hat mir erzählt, dass er total gern Zoologe geworden wäre und hat das auch versucht, aber er konnte sich die ganzen Sachen, die man da auswendig lernen muss, nicht merken. Und deshalb ist er Immunologe geworden, weil er sich das alles nicht merken konnte.
So. Was genau macht ein Zoologe?
Also ich bin ja so auf Insekten, alles was krabbelt und klein ist und auch Spinnentiere und sowas. Spezialisiert, also richtig spezialisiert bin ich auf Bienen, also Wildbienen und so weiter. Aber ich als Freilandbiologin habe ich halt zum Beispiel Exkursionen in die Alpen gemacht und dort habe ich bestimmte Dinge untersucht. Also zum Beispiel, wie viele, da habe ich Transekten abgesteckt, also so eine Fläche, so eine Strecke von 6 Metern. Und dann habe ich da gezählt, wie viele Hummeln welcher Art vorbeikommen innerhalb von einer Stunde. Lauter so Zeug, um halt zu gucken, wie steht es um die Artenvielfalt und lauter so Kram. Also sowas macht man dann. Als Zoologin Dinge, Insekten untersuchen, sozusagen, habe ich gemacht.
Hast du mal Hummelhonig gefunden? Weil ich nämlich immer Menschen, die mich fragen, machen Hummeln Honig? Und dann sage ich ja, aber man kann ihn so, es ist sehr wenig Honig, weil die nämlich nicht überwintern.
Nee, Hummeln machen keinen Honig. So.
Bist du dir 100% sicher?
Naja, die haben so einen ganz anderen Bau als so ein Honigbienenstock. Es machen ja Honigbienen machen Honig, aber nicht mal alle Bienen machen Honig. Nee, ist wirklich so.
Ja.
Also Honigbienen, da die machen halt Honig so in einer ausreichenden Menge, aber die anderen Bienen, das läuft bei denen ein bisschen anders. So. Also klar ist es, machen sie Honig, aber ich meine, es ist ja Spucke quasi, ausgespucktes, zerkautes Pollenzeug, das ist Honig. Und natürlich, und damit füttern die halt ihre Kids und das machen natürlich andere auch, aber halt nicht so, dass die so in dieser Masse wie die Honigbiene.
Ja, ich wurde auch mal gefragt, ob Wespen Honig machen, da meine ich, da muss ich dann leider passen und enttäuschen. Wespen machen auf jeden Fall, wenn dann so, ich meine, die essen halt so Wurstscheiben und wenn die das dann wieder auskotzen, dann, die essen ja so Wurstscheiben, die essen ja so alles, was überall rumsteht.
Ja, die jagen vor allem so Fliegen und sowas. Und wenn die das wieder auskotzen, das willst du nicht aufs Brot schmieren, ey, oder in Tee machen.
Nee. Allerdings, wenn es süß schmeckt, würde man es trotzdem essen. Ich meine, man macht ja auch Karmesin, also dieser rote Farbstoff sind ja auch so Läuse, glaube ich, ne?
Genau.
Und die zermanscht ergeben ja rosa oder beziehungsweise rot. Und das isst man ja auch ohne.
Ja, Menschen essen doch sowieso, ich meine, wir Menschen essen doch sowieso alles, oder? Ich meine, es gibt doch auch diesen Kaffee, der von Katzen gefressen, dann ausgeschissen wird und dann wird die Bohne geröstet.
Aus Indonesien, glaube ich.
Ja, genau, wo du auch so denkst, nice, das klingt absolut nach, ich frage mich, wie die Leute. Bei so Sachen frage ich mich, wie der Erste darauf gekommen ist. Hat er so gesehen und Katze hat irgendwas so ausgeschissen und dann denkt er sich so, oh lecker, jetzt habe ich richtig
Kaffee
Bock
draus.
Auf Frühstück. Ja, ich weiß auch nicht, ey.
Das frage ich mich allerdings auch bei ganz vielen Nahrungsmitteln, auch bei Brot. Also alleine die Tatsache des Brots ist immer so, okay, wie ist das passiert?
Ja.
Jemand ist aus Versehen durchs Feld gelaufen,
Käse.
Hat irgendwie Weizen, dann ist die,
schon Milch, dass da Milch, dass da jemand eine Kuh sieht und sich denkt, nice, da lutsche ich mal dran oder was. Also, so, mal probieren. Da kommt irgendwas aus ihrem Körper raus.
Ich lasse es mal stehen. Ich lasse es einfach mal ein bisschen gammeln. Das ist auch köstlich.
Käse. Ja, und dann vor allem das Gammeln lassen, dann sieht es ein bisschen komisch aus und man denkt sich so, ja, das probiere ich jetzt. Das probiere ich mal. Mal gucken, wie das schmeckt.
Ich glaube, da machen wir einfach mal einen Podcast zu dritt mit so einem Gastrosophen zusammen, der uns dann das erzählen kann, wie viele Menschen sind gestorben bei all den Nahrungsmitteln, die wir heute die uns zur Verfügung stehen. Also meine Pilze, mein Lieblingsbeispiel. Ich habe für den Fokus mal ein Essay geschrieben über das Sammeln von Pilzen. Ich finde ja, Pilze sind mein, wenn ich bald 40 werde, wird es mein Hobby ab 40, mich mit Pilzen
auseinanderzusetzen. Ich baue hier Pilze an, auch bei mir. Austernpilze und Champignons und Kräuterseitlinge.
Ich habe da mal so eine Kiste geschenkt bekommen, die man, war so ganz traurig. Oh. Die machst du einfach nur auf. Ja, genau. Und dann, ich habe die geschenkt bekommen, aber vergessen, dass ich diese Kiste habe. Und dann, immer wenn ich dann an dieser Kiste vorbeigelaufen bin, habe ich mir so eingebildet, ich höre diese Champignons schreien. Die sie dann so, gib mir Feuchtigkeit, gib mir wenigstens ein bisschen Licht.
Und dann waren dann da auch, dann habe ich die Champignons, wir brauchen nicht.
Und dann habe ich sie so aufgemacht, die Kiste irgendwann. Und dann war dann dieses Myzel so ganz, also es sah nicht schön aus, also so alienmäßig. Also es war dann so, und dann habe ich gesehen, tatsächlich diese Champignon-Wachskiste hatte auch ein Haltbarkeitsdatum. Und ich wusste nicht, dass die vergammeln, dass das Myzel irgendwann vergammelt.
Ja, aber das geht trotzdem noch. Also ich habe hier diese Austernpilzbox geschenkt bekommen, habe ich dann auch ein halbes Jahr vergessen. Und dann habe ich sie einfach aufgemacht und war alles okay. Ich habe ein bisschen nachgegossen, ging schon. Also dem geht's super, dem Myzel. Ich meine, ein Pilz ist ja auch das größte Lebewesen der Welt in Oregon. Ich glaube, irgendwie 10.000 Hektar oder sowas. Ja, genau. Ja, also der wird ja auch nicht schlecht. Ist ja ein Lebewesen. Also ein Hund wird ja auch nicht schlecht. Also meinen Hund habe ich zum Beispiel schon seit 8 Jahren und der ist noch relativ frisch. Aber ich fütter den auch.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so einen Hund einfach in einer Kiste im Schatten in deiner Wohnung für ein halbes Jahr vergisst, ich glaube, dann wird dein Hund schlecht.
Ja, gut.
Ist meine Annahme jetzt.
Ich probiere es jetzt nicht aus.
Nee, mach mal nicht. Also so, ich glaube, das ist nicht gut für Hunde irgendwie, sie nicht so.
Kinder auch sowas nicht nachmachen, ja. Also, ich merke schon hier, das ist der edukative Podcast, der pädagogisch wertvoll.
Jede Ausgabe mal neu, immer wieder was Neues. Ich probiere einfach so, ich möchte auch mich keinem Konzept fügen. So, warum auch? Also ich meine, warum auch? Also so ernsthaft. So, das kann dann nur irgendwie, wenn du dann sagst, ich mache jetzt 800 Podcast-Folgen und nehme alle Coleoptera Mitteleuropas in jeder einzelnen Folge einen Käfer durch.
Ehrlich gesagt, würde ich mir es anhören.
Du würdest es dir anhören?
Natürlich.
Ich würde es mir anhören und ein paar andere Leute würden es sich auch noch anhören. Wie zum Beispiel, sag mal, kennst du eigentlich, das würde mich mal interessieren, weil den möchte ich nämlich auch mal in einem Podcast haben. Moment, ich muss noch einmal zurückspringen. Ursprünglich wollte ich ja mit dir Käfer sammeln gehen. Was darauf basiert, dass ich von meiner Leidenschaft gegenüber den Käfern öfter in diesem Podcast schon erzählt habe, dass ich auf den Reisen, also ich mache ja so eine Fernsehsendung und da bin ich ja an sehr bizarren Orten oft. Und was man immer und überall machen kann, ist Käfer sammeln. Also so in Syrien oder im Irak kann ich mich wirklich beruhigen, wenn ich dann abends an den Feldern vorbeigehe, an denen keine Minen liegen und dort reingehe und Käfer sammle einfach. Und das habe ich dann öfter schon im Podcast erzählt.
Definiere sammeln.
Ich fange sie mit der Hand, gucke sie mir an und lasse sie wieder frei.
Okay, ich dachte so, und dann spieße ich sie auf.
Ich spieße sie nicht auf. Ich habe tatsächlich das einmal gemacht. Ich habe einmal einen Käfer vergast, hier in so einem Glas. Und ihn dann präpariert und aufgespießt. Ich habe mich einfach wahnsinnig schlecht gefühlt, weil seit ich ungefähr so 10 bin, bereiten mir Käfer Freude. Und das ist dann die Art, wie ich Danke sage dafür, dass sie mir Freude bereiten, indem ich sie töte und aufpieke. Ja. Und was ich mache, ist, du kannst alte Käfer kaufen. Also man kann präparierte Käfer einfach, die uralt sind.
Ich weiß,
Genau, und die kaufe ich mir einfach.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel auch so eine Käferpräparateurin, Sammlerin auch auf Instagram. Oh. Und die fängt immer so einen Grashüpfer einfach. Mhm. Oder züchtet den. Und wenn die tot sind, präpariert sie die.
Ja, das mache ich auch.
Und das finde ich auch okay. Und die hat mir jetzt tatsächlich schon mal einmal auch so einen präparierten Grashüpfer geschickt und das fand ich ganz toll. Den hat die, weil sie das nicht so biologisch präpariert hat, sondern so ein bisschen kunstvoll. Also so würde man das nicht professionell präparieren, sondern irgendwie so ein Flügel da, das Bein so ein bisschen ausgestellt. So, und das fand ich irgendwie ziemlich gut. Sie ist nicht so wie im Naturkundemuseum und es hat mir irgendwie.
Muss mir dann mal sagen, welcher Account, das will ich mir auch angucken.
Das mache ich.
Sehr gut.
Aber wir wollten, wir wollten dem Hörer und den Hörerinnen erklären, warum, genau, und ich wollte dann ursprünglich es gab dann mehrere Wünsche, die dann per Instagram mir geschrieben wurden, ich solle doch mal einen Podcast aufzeichnen, während ich durch Brandenburger Wälder ziehe und Käfer sammle und davon erzählen, was denn das Besondere daran sei, eben diese Insekten zu fangen, während man Insekten fängt. Und das hatte ich eigentlich ursprünglich mit dir vor. Aber du bist, wir haben Corona, du bist nicht in der Nähe von Brandenburg und ich bin hier. Und damit ist es so, hat sich das erledigt.
Schlechte Kombi.
Aber wir können jetzt einfach nochmal irgendwann mal...
Aber ey, das bringt mich auf die... Das ist eine gute Idee. Ich habe ja meinen Bugtales-Podcast jetzt. Mhm. Und vielleicht sollte ich da auch mal eine Outdoor-Folge machen mit Lorenz. Das ist eine gute Idee. Ja, danke.
Ja. Bitte übernimm sie die Idee.
Meinen Podcast an, Bugtales. Da geht es tatsächlich um Käfer und sowas. Also.
Wie viele Hörer hast du? Hast du schon so eine kleine Fanbase? Ich meine, wenn deine...
Ja, haben wir tatsächlich. Haben wir tatsächlich. Also... irgendwas mit um die 2000 Hörer pro Folge.
Das
und da,
ist
der ist ganz
gut.
Neu. Ja, der ist ganz neu. Ich dachte eigentlich, dass da einfach so 10 Freaks oder sowas hören sich das dann an, aber der ist überraschend erfolgreich. So, wir sind jetzt, 7. Folge kam gestern raus. Ich meine, so die ersten 2 Folgen hatten wir nicht mal gescheite Audioqualität. Wir dachten, naja, wir probieren das mal aus, ja. Und dann wurde er von Zeit Magazin empfohlen. Wir so, oh nein! So, weil noch gar keine richtigen Mikros und so. Und wir so, oh scheiße! Ja, voll peinlich. Aber jetzt haben wir alles im Griff.
Also du hast im Studium Wiesen vermessen und geguckt, was dort für Insekten drin leben. Also du bist dann Zoologin, hast dein Studium abgeschlossen. War das Master oder ist das noch ein Magister gewesen? Ich weiß es nicht.
Nee, Bachelor-Master war das.
Bachelor-Master.
Nicht mehr Diplom oder so.
Dann bist du journalistisch tätig und schreibst.
Warst.
Hast du, stellt man das mal ein? Das ist im Übrigen.
Ich bin Vollzeit-Schriftstellerin jetzt. Also schon seit.
Das ist ein ganz großes Dilemma, in dem ich, da brauche ich jetzt deinen Rat. Ich bin gerade kurz davor, meine journalistische Tätigkeit, was das Veröffentlichen von Artikeln und Reportagen betrifft, irgendwie zumindest zu pausieren, damit ich endlich es schaffe, mein neues Buch anzufangen, weil ich das nicht mehr hinbekomme. Ich schaffe es einfach nicht, beides. Und mich nervt mittlerweile auch Reportage schreiben. Mich nervt es.
Ja.
Ich habe irgendwie so diese Begeisterung verloren an dieser Art des Textes und will jetzt Buch schreiben. Aber wenn du das so einfach auch so einstellen kannst, dann werde ich das.
Ich habe einfach aufgehört damit. Es hilft halt, hast du schon den Vertrag und so für das Buch? Was mir immer hilft, sind
Bücher.
Druck und Angst. Zeitdruck und Angst.
Genau.
Also weil ich dann eine Abgabe habe und dann muss ich, dann stellt sich es ganz von selbst ein.
Ich habe tatsächlich 4 Bücher geschrieben mit Vertrag und ich war jedes Mal mit dem Titel des Buchs unzufrieden und mit der Gestaltung des Buchs. Und ich habe es nicht geschafft, einen Einfluss darauf, selbst mit Agenten, nicht darauf zu nehmen, wie das Buch heißt und wie das Buch aussieht. Und ich habe mich jetzt, also ich habe einen Vertrag, der sagt, wir drucken deine Bücher sofort, schreib einfach. Mhm. So. Und das Vertrauen des Vertrags, dem vertraue ich auch, Verlegerin, die ich ganz toll finde.
Bei welchem
und
Verlag bist
der vertraue
du?
Denn? Ich bin bei Knauer.
Ah, okay.
Und was sehr schwer ist als Atheist, aber die Verlegerin ist auch so wie ich und meinte so, mit diesem Bibelkram machen wir halt. Und die meinten, schreib einfach, weil ich will endlich ein Buch schreiben, das Buch abgeben und dann den Vertrag machen, nicht andersrum.
Ah, okay. Nee, das
weil du,
ist
ich
nicht
hab dann, du hast
Ziel.
Dann einfach, du hast, ich auch, meiner auch nicht, ich habe es halt 4-mal gemacht, andersrum, so wie du. Vertrag ist da, fang an zu schreiben. So.
Genau.
Und dann schreibt sich das auch irgendwie ganz schnell und wie also leichter, viel, weil du eben diesen, du musst es abgeben, du wurdest bezahlt, du hast den Vorschuss schon bekommen.
Ja.
Du kannst jetzt nicht irgendwie faulenzen.
Ja.
Und ich will jetzt eben, beim 5. Buch möchte ich ausprobieren, eben wie sehr, sehr viele Menschen eben schreiben. Sie schreiben, 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 schreiben und dann geben sie es einem Verlag.
Oh, das wäre mein absoluter Albtraum. Aber mein Verlag ist auch so süß, also mit den Romanen bin ich bei Eichborn, also bei Lübbe und mit Sachbuch bei Goldmann und das erste Buch, das gab da so eine Auktion oder so. Und dann Eichborn hat dann quasi den Zuschlag bekommen. Und ich hatte da 30 Seiten, mehr kannten sie nicht. Und ich bin halt so, ich gebe vorher nichts ab. Ich gebe das dann fertig ab. Es gibt aber keinen Zwischenstand. Das heißt, die saßen da schwitzend. Mein Verleger dachte so, Alter, hoffentlich gib die ab, ey. Sonst werde ich hier zusammengefaltet. So. Ja, mein Programmleiter quasi hatte einen sehr unentspannten Frankreich-Urlaub dann, glaube ich, der kurz noch vor meiner Abgabe war. Und er wusste einfach nicht, Debütautorin, weißt du ja nicht, ne? Vielleicht packt sie es nicht, ja. Und ich habe es aber geschafft. Und jetzt ich auch wieder den zweiten Romanvertrag und die haben abgeschlossen, da gab es nur die Idee. Da habe ich gesagt, hier Leute, folgende Idee, die so alles klar kaufen wir. Und jetzt ist der Druck bei mir, so nach dem Motto, gut, jetzt muss ich auch liefern. Also.
Ja. Das zweite Buch ist, und da möchte ich nicht altklug klingen, aber das ist, also ich lese tatsächlich gerne, wie wahrscheinlich du auch. Was mir bei vielen Autoren auffällt, auch bei meinem eigenen zweiten Buch, das ist echt das Schwerste eigentlich. Das dritte ist dann wieder viel einfacher.
Das zweite Buch wird mein Sachbuch, das kommt im Frühjahr raus, der Roman kommt nächsten Herbst raus. Also nächstes Jahr kommen zwei Bücher von mir raus.
Ah, okay, wow, krasses also Pensum, auf jeden Fall.
Ja, und dann jetzt das noch das Drehbuch für den Film, also es ist gerade ein bisschen scheiße stressig, das hat sich jetzt durch Corona alles so auf einen Haufen geballert und ich denke nur so, ja, vielen Dank auch. Das heißt so, die nächsten 10 Monate werden absoluter Albtraum und 2022 habe ich schon gesagt, mache ich nichts. So.
Es ist das Drehbuch zu deinem,
zu Marianne
Graben? Oh, mhm. Okay.
Genau.
Und das alles war, also diese Form des Schreibens hast du dir dann als Autodidakt beigebracht oder hast du noch gesagt, ich gehe jetzt mal so 6 Wochen in so einen Drehbuchlehrgang oder Drehbuchschule?
Nee, das habe ich mir selbst alles drauf geschafft. Und weil ich wusste nicht, wie man Romane schreibt, so, ich habe halt gemerkt, dieser Text wird ein Roman und dann dachte ich mir, scheiße, wie schreibt man eigentlich Romane? Also ich bin hier keine von den Hildesheimer oder Leipziger Literatur irgendwas oder so, ja. Und dann habe ich mir geguckt, okay, es gibt nur komische Bücher übers Romanschreiben, aber es gibt sehr gute Bücher übers Drehbuchschreiben. Und dann habe ich mir quasi vor dem Romanschreiben Drehbuchschreiben beigebracht und tatsächlich dann auch für meinen Roman, ich lege mir da so Storyboards an und mache tatsächlich so, schreibe ein Drehbuch für den Roman und dann schreibe ich den Roman. Und dadurch,
das ist eine sehr clevere Methode.
Ja, und dadurch ist alle ganzen Produktionsfirmen, die halt da gepitcht haben um die Rechte, die haben halt alle auch gesagt, so ja, es ist so gut verfilmbar. Dann meine ich so, ja, es kommt halt daher, dass ich nicht weiß, wie man Romane schreibt, deswegen habe ich ein Drehbuch geschrieben. Und deswegen ist es so passiert auch sehr viel und sowas. Und weil ich einfach nicht wusste, wie ich es machen soll. So, ich meine, das lernt man ja nicht in der Schule oder so, schreibt man einen Roman. Also war ich da so ein bisschen hilflos.
Schreibst du aus dem Bauch? Also nee, hast du das Gegenteil eigentlich gesagt. Du machst dir voll genau, legst du dir fest, wie du, was du, wann, was passiert?
Ja, also ich habe halt so einmal alle Stationen durch im Storyboard und mit so einem groben Drehbuch, mit so einem kleinen. Und dann schreibe ich runter. Natürlich ändert sich beim Schreiben auch noch total viel. Aber wenn man nicht weiß, wie es endet, wo es hingeht, merke ich, dass man, dann passiert einem das, was vielen Leuten passiert, die so 30 Seiten Roman in der Schublade liegen haben. Man verläuft sich, man weiß irgendwann nicht weiter. Das heißt, deswegen mal sketche ich mir das alles vorher aus. Ich weiß, wie es ausgeht und alles zwischendrin, welche Plotpoints es gibt. Und dann schreibe ich's, weil sonst, ich meine, wie viele Leute haben einen Roman in der Schublade oder 3 Romane und die irgendwie nach 30 Seiten verrecken? Ja, und um das zu vermeiden, gehe ich das da sehr strukturiert an.
Ich glaube, sehr viele.
Ja, sehr viele. Hast du auch einen? Hast einen, oder?
Ja. Jetzt gerade? Nee, ich schreibe genauso wie du, tatsächlich. Mhm. Deswegen muss ich gerade eine Entscheidung treffen, wie ich jetzt, also die Struktur meines neuen Buchs steht fest, seit 3 Jahren, und ich komme einfach nicht dazu zu schreiben. Der Verlag wartet seit 5 Jahren eigentlich auf dieses Buch, weil wir vor 5 Jahren zum ersten Mal darüber gesprochen haben.
Geil.
Und Ich komme nicht dazu. Ich schaffe es einfach nicht, mich hinzusetzen. Also das erste Buch habe ich in 4 Monaten am Stück geschrieben auf einer Reise. Mhm. Das zweite in irgendwie 5 Monaten danach. Mhm. Und dann habe ich noch, das letzte war ein Sachbuch über Island und das habe ich halt in Island geschrieben. Also das war dann irgendwie auch easy.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so 40 Seiten in der Schublade. Und
ich dachte vielleicht so von vor 10 Jahren, ich meine, wir waren alle mal 20 so oder sowas, oder?
Nee, gar nicht. Ich hab immer schon so, vor 10 Jahren brauchte ich einfach ganz viel Geld. Also ich musste Geld verdienen, weil ich mit nichts Geld verdient habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur geschrieben, ich habe halt Kurzgeschichten. Das ist das, was man, glaube ich, was viele Schreiber haben, so ein Sack voller Kurzgeschichten.
Genau.
Aber ein Roman, da dachte ich mir so, nee, also erst wenn ich dafür Kohle bekomme, setze ich mich hin und schreibe irgendwie 250 Seiten durch.
Ja. Ja, ich kenne so viele Leute, die irgendwie, nö, finde ich nicht, finde ich, ist total vernünftig. Ich meine, das ist ja auch mein Brotberuf, so Schriftstellerin, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt tatsächlich. Das heißt, für mich ist das auch ein Job. Also es ist halt geil, weil es ein künstlerischer Job ist, Aber ich setze mich jetzt auch nicht hin und schreibe da 300 Seiten und dann will es niemand oder so. Die Zeit, das ist ja dann Arbeitszeit, für die ich nicht bezahlt werde dann letztlich. Das kann ich mir auch, das kann sich ja niemand leisten, sage ich mal.
Ja, also, sei nur das reiche Eltern, dann kann
ja,
man sich
dann
leisten.
Schon, ja, so. Aber nee, und dann schreibst du ein Buch, so ein Roman, oh, ist so schwer, reich zu sein. Ist so schlimm. In
Darf
Berlin.
Ich dir eine ganz intime Frage? In Berlin, übers, genau, reiche Eltern in Berlin, Kokain und wie schwer es ist, ein Buch zu schreiben, wenn man die ganze Zeit drauf ist. Ja. Darf ich denn eine intime Frage zum Schreiben stellen? Das interessiert mich, weil ich da bei mir etwas beobachte und das habe ich noch nie irgendjemanden gefragt. Ich, wenn ich schreibe, schwitze ich.
Okay. Nee, ich schwitze
also,
nicht.
Wenn ich mir läuft richtig der Schweiß den Rücken runter und ich habe echt auch dann so Schweißflecken in den Achseln, wenn ich irgendwie mich hinsetze. Weil ich weiß nicht, wie du schreibst. Ich habe bei mir immer so krasse, so einen Stundenblock. Also eine Stunde und danach bin ich total fertig und muss 6 Stunden Pause machen. Und dann kann ich nochmal eine Stunde schreiben.
Nee, also ich schwitze auch nicht beim Schreiben. Das finde ich auch ziemlich geil. So, sag mal, schwitzt du auch beim Schreiben? Nee. Aber ich schreibe dann, ich stehe halt morgens auf und gehe Gassi, fütter die Tiere und so. Und dann setze ich mich halt hin und schreibe irgendwie 4-5 Stunden so am Stück.
Kann ich nicht.
Und dann bin ich aber auch fertig. Dann ist mein Hirn komplett im Arsch. So, dann kann ich den restlichen Tag noch brabbeln, sozusagen.
Hast du eine Zeichenzahl? Also wie viele Wörter oder wie viele Zeichen du in diesen 5 Stunden schaffen willst? Oder ist es völlig frei bei dir?
Nee, ich habe da keine feste Zeichenzahl. So, aber ich muss 5 Stunden am Stück schreiben. So, ja. Und dann kommt eh was zusammen. Also manchmal habe ich auch so Tage, ich habe mal einen total krassen Tag gehabt. Da habe ich 40 Normseiten geschrieben. Keine Ahnung, was das war. Ey. Die war gut. Das war der Anfang meines Romans. An einem Tag 40 Normseiten. Da dachte ich auch danach so, oh Gott, was war das eigentlich? Weiß ich nicht. Fand ich auch ein bisschen gruselig dann. Aber dann habe ich natürlich etliche Tage, wo irgendwie nur Scheiß zustande kommt oder wo ich dann 5 Stunden schreibe und am nächsten Tag alles vom Vortag lösche, weil ich gemerkt habe, ist nur Scheiße. So, also das ist sehr wechselnd.
Und schmerzhaft. Also ich finde, der Wegschmeißen ist immer, echt? Also wenn du was liest und...
Oh, ich kann das gut.
Ich lese, also man weiß immer sofort, das ist Müll. Meistens, also ich merke es meistens schon während des Schreibens und zwinge mich dann aber, das noch zu Ende zu machen. Und dann am nächsten Tag lese ich es und stelle fest, irgendwie, das klingt nicht nach mir. Oder das, ich weiß nicht, bei mir ist es, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du was geschrieben hast und dann ist es wie wenn, also wenn du was Gutes, was, wo du denkst, das ist gut, also ich würde mal das so vorsichtig formulieren, man denkt, das ist gut, dann ist es wie so 2 Puzzleteile, die ineinander greifen. Dieses Gefühl, wenn du beim Puzzeln das letzte Puzzleteil ins Puzzle drückst. Wenn ich das habe, nachdem ich einen Abschnitt geschrieben habe, weiß ich, okay, das ist okay. Das funktioniert. Und ganz oft ist es aber irgendwie so, als würde ich gegen das Puzzleboard treten und alle Teile fallen runter. Und dann weiß ich, okay, das lösche ich jetzt lieber.
Ja, klar. Also ich meine, mit einer gewissen Erfahrung weiß man auch, wenn man Scheiße schreibt. Selbst im Marianengraben gibt es so viele Passagen, die ich blöd finde. So vor allem jetzt mit Abstand noch blöder finde. Aber gut, es war jetzt mein erstes Buch. Denke ich mir so, ja, zweite Buch, das ist immer egal. Ich war da vorher auch Illustratorin. Immer so nach einer Weile habe ich immer angefangen, meine Werke zu hassen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ebbt dann auch wieder ab. Aber man merkt beim Schreiben natürlich so, wenn ich sowas geschrieben habe, dann merke, okay, das war nur Schrott. Aber trotzdem warte ich bis zum nächsten Tag, weil manchmal bewerte ich das am nächsten Tag anders, denke so, hey, so scheiße ist das gar nicht. Wenn ich das jetzt umschreibe, dann wird das gut. Ja, aber ich habe es auch andersrum. Ich denke, das war schon ganz gut. Nee, jetzt nicht mega geil, es war schon ganz gut. Nächsten Tag lese ich, denke mir, ach du Fick, ey. Und dann schmeiße ich das Ganze weg. So.
Ich habe im Rahmen des Island-Buchs, also das letzte, habe ich mal aus meinem, dann war ich bei einer Lesung und dann bat mich einer der Gäste dieser Lesung, ob ich nicht mal wieder aus meinem ersten Buch vorlesen könnte. Und dann habe ich das getan und musste das abbrechen. Ich fand das so grausig, wie ich vor genau 10 Jahren im Übrigen geschrieben habe. Und fand es so furchtbar, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht, es tut mir leid, ich kann es, es ist schrecklich. Es ist irgendwie so, es läuft mir kalt den Rücken runter. Und das ist erstaunlich, weil man, wenn ich zum Beispiel Texte von mir aus der Schülerzeitung lese, erkenne ich mich wahnsinnig wieder. Aber als ich diesen Text also aus dem Buch vorgelesen habe, war das so, so habe ich früher geschrieben.
Geil. Ja, also ich habe letztens, richtig peinlich, ja, ich habe letztens so ein altes Notizbuch gefunden von vor genau 10 Jahren. Und da habe ich in Wien gelebt und studiert und da habe ich so so Slam-Texte geschrieben und ich habe das so gelesen und dachte nur, oh mein Gott, das darf niemals jemand finden. Das würde ich nicht mal im Suff vorlesen. Ja, also da dachte
Möchtest
ich auch,
du jetzt hier
boah,
in dem Podcast eine aus deinen Slam-Texten?
Nein.
Sind die so wie diese, ich habe vergessen, wie diese Autorin hieß, die so krass gehypt wurde vor
Julia Engelmann?
6 Jahren. Ja, genau. Sind
nee,
die so?
Nee. Das war
Liebe,
damals.
Liebe, ich weiß nicht, was es ist. Die Liebe, die Sonne, der Regen, der Wind.
Bloß auf, ey.
Weht mir das Haar aus dem Gesicht.
Hat die nicht auch Gesicht, irgendwie so, die so macht die nicht auch Lieder und hat so ein Lied, wo von wegen, wenn man depressiv ist, soll man mal eine Grapefruit essen oder so? Das ist doch die.
Oh ja, das
und
war,
Fenster
glaube ich, das
aufmachen.
Letzte, was sie gemacht hat.
Ja, genau ja, so.
Das
ich kam, dachte
das
mir,
kam
geil,
so
was ein Gute, ich bin geheilt plötzlich seitdem. So habe ich Grapefruit gegessen. Oh mein Gott, all die Jahre, Therapie umsonst. So. Tja. So schnell kann es gehen.
Ja, aber tatsächlich hat man seitdem nichts mehr von ihr gehört, glaube ich, ne?
Der geht's ziemlich gut. Also so, die ist sehr erfolgreich. So, also
das
wirklich erfolgreich.
Hast du auch gehört?
Die ist, glaube ich, sogar ja, ja, Millionärin oder so. Also die ist wirklich, 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 für die läuft's gut. So, also von daher.
Millionärin?
Ja, ich meine, es ist halt so, ey, wenn Leute darauf Bock haben, ist es doch geil. Also das ist wie Helene Fischer, ja? Nicht meine Musik, aber die ist mega erfolgreich damit. Also denke ich schon, ja, Respekt, ja. Also meine Ohren bluten zwar, wenn ich diese Musik hören muss, aber sie macht das, was sie macht, gut und Leute haben da Spaß dran. Und dann, ich finde, man sollte Leute nicht dafür schämen, dass sie Julia Engelmann hören oder sind. Und auch
auf gar keinen Fall.
So,
das würde ich aber gar nicht
so,
sagen.
Ja.
Ich fand es nur so krass, weil das war so.
Das war dieser irgendwas Baby-Text. Eines Tages.
Genau, das
Baby.
War für mich, es gibt ein tolles, in der Literaturwissenschaft gibt es einen tollen Begriff für diese Art. Das ist Gebrauchslyrik. Und das fand ich so ja, toll, dass es, dass, also sowas wie, wenn du zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel total tolle Werbespots oder Werbung aus den 50ern und 60ern, die sich reimt. Und das ist ja, genau das Gleiche. Das bleibt so im Ohr und macht so einen Klang und löst ein Gefühl aus. Und ich fand es krass, wie weit diese Gebrauchslyrik, also, in Deutschland diskutiert wurde, weil das war ja dann plötzlich so richtig Thema von Feuilleton bis Nachrichten, also RBB-Nachrichten, jetzt nicht Tagesschau. Und alle Menschen haben darüber gesprochen. Und das ist tatsächlich eine Leistung, die man wirklich, also so ein bisschen wie bei Helene Fischer, du hast vollkommen recht. Das ist so dieses, so, das hat mich wirklich beeindruckt. Und also auch ja, neidlos habe ich das anerkannt. Also ich habe das, wie gesagt, nur bei jungen Autoren, dass ich dann mich immer ein bisschen gräme, die Bücher zu lesen, weil ich Angst habe, dass es besser ist. Und wie gesagt, es ist dann sehr oft einfach besser. Und dann schäme ich mich immer. Es
ja, so, ich, so jung bin ich ja gar nicht. Also ich habe Freunde in meinem Alter, da kommen die Kinder in die Pubertät gerade. Also geht, würde ich sagen. So.
Ja, aber ich habe von meinem Verlag gelernt, du bist bis 40 Jungautor.
Ich weiß, ich finde es so absurd. Geilerweise werden eh nur die Frauen da und die junge Autorin so. Bei Männern sagt das kaum jemand. Da lese ich nie, oh, der junge Autor, wenn jemand über 30 ist, ja. Aber als Frau, das ist so, du bist die ganze Zeit die junge, süße, kleine Nachwuchsautorin. Dann hast du ein kleines Zeitfenster von ungefähr einem Monat oder so. Da bist du eine normale Autorin und danach bist du halt aber auch schon wieder eine alte Schachtel. Also als Frau hast du so ein Monat oder so, da wirst du mal von allen ernst genommen und dann kippt's aber auch wieder in alte Schachtel. So, tja, also. Von daher.
Das ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich.
Das ist immer noch so. Das kotzt also mich total an und dann auch jedes Mal, letztens hatte ich auch wieder ein Interview und dann so, die junge Autorin, dann, ich wollte mir echt nur die Augen ausreißen und die Ohren. Sag nur so, oh, Alter, Leute, echt irgendwie, ich bin 32
ja,
Jahre
komm,
alt, Leute in meinem Alter haben
ja,
Häuser, Kinder. Und was weiß ich,
ja,
was ist denn jung? Die tun irgendwie so, als sei ich gerade aus, hätte ich gerade Abi gemacht und sei im Studium
nee,
oder so. Ich
also
bin seit 10 Jahren mit der Uni
fertig.
Ich möchte
jetzt den Autoren, und, so, die geschrieben haben, die, dass du eine junge Autorin bist, den möchte ich jetzt mal ganz kurz unterstützen und dir die Arme greifen. Ich finde, du bist eine junge Autorin.
Nee.
Und nur weil du ein Haus oder Kinder hast, bist du ja automatisch deswegen nicht mehr jung.
Ich finde, mit 32 ist man nicht mehr, ich meine, ist jetzt nicht alt, aber jung ist ja da im Kontext von unerfahren. Ja, und dann denke ich mir so, nee. Das mit,
so, okay,
mit 24
das, also ich dachte,
vielleicht
das
noch, ja, so, oder mit 22,
also,
aber mit 32.
Ich glaube, mit 22 wärst du eine jugendliche Autorin.
Ja, dann wäre ich Teenager noch quasi. Abiturientin Jasmin Schreiber. So.
Hat doch einen ganz passablen Roman für ihr Alter geschrieben.
Ja, oh, sogar, ja, so, und das auch noch als Frau. Mensch. Hey, da geht's ja gar nicht um die, das war eh so geil. Alle dachten von vorher, bevor mein Buch dann rauskam, dass ich irgendwie so tatsächlich so Liebe um Berlin und so einen Scheiß, wo ich dachte, ich habe meinen Freunden gesagt, wenn es jemals passieren sollte, dass ich über Berlin und all das schreibe, erschießt mich auf der Stelle. Oder nehmt irgendwie ein Buch und schlagt damit so lange auf mich ein, bis ich wieder zu Verstand komme. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese. Aber ich meine, als ich 20 war, habe ich das bestimmt auch gern gelesen oder so. Aber ich finde das ganz, ich finde diese Bücher ganz, ganz, ganz furchtbar. So, ja.
Das, also ich meine, bei mir ist es tatsächlich so, als Berliner ist mein Handlungsspielraum ist oft in Berlin. Also wenn ich
ja,
schreibe.
Ja, aber du musst da ja nicht darüber schreiben. Du kannst ja auch, es gibt ja auch mehr Städte. Also. Mhm. Also
ich habe, glaube ich, tatsächlich, also ich lasse, also tatsächlich das Sachbuch, was ich schreiben soll, spielt in Berlin 1920. Und,
ja gut, sehr
ja, ich würd jetzt, also da muss ich jetzt tatsächlich mal auch als Berliner sagen, ein grundsätzlicher Berlin-Hass sollte dabei nicht entstehen im schriftstellerischen Sinne. Ich glaube, der Stoff, ich bin traurig und ziehe nach Berlin,
ja,
der ist auserzählt.
Ganz genau. Also ich meine, wenn der Grund, das Buch zu schreiben, ist, dass man mal halt mal Liebeskummer hatte und Berlin ganz geil findet, ist kein guter Grund, ein Buch zu schreiben. Das sollte man lieber lassen dann. So.
Wenn man aber, ich möchte jetzt trotzdem, wenn man aber ein Buch darüber schreiben möchte, bitte.
Ja, natürlich, genau.
Also
das
wer,
ich wurde
wer
letztens
sind
wir gefragt,
beide, dass wir entscheiden, dass, genau.
Ich wurde letztens gefragt nach Tipps für junge AutorInnen. Und da habe ich gesagt, so erstens, nach möglichst nicht mehr über diese Berlin-Drogen-Liebeskummer-Romane und dann als zweitens aber immer über das schreiben, was man will. Und wenn das halt ein Berlin-Drogen-Liebeskummer-Roman sein soll, dann ist es halt so. Dann schreibt diesen Roman. Ich werde ihn nur höchstwahrscheinlich nicht lesen. So. Aber es gibt bestimmt viele 20-Jährige, ich meine, die schauen halt nicht, oh, kam vor 10 Jahren mal ein Liebeskummer-Berlin-Roman raus. Also die brauchen da ja schon was Aktuelles, dann passt es ja auch. Also
ich bestehe gerade vor meinem Bücherregal und was ich dieses Jahr gelesen habe.
Und?
Bereits,
was ist das Peinlichste?
Das Peinlichste? Eila und der Clan des Bären.
Ach, diese Eila-Bücher. Ja, ich habe die nie gelesen, aber ich habe das Cover und so im Kopf. Ja.
Ich wollte das immer mal lesen. Weil das ist ja so eine 12, ist mega peinlich, mega toll. Und unfassbar gute, lies die mal. Wirklich extrem beeindruckende Naturbeschreibung.
Ah, okay.
Und zwar aus zoologischer Sicht. Also nicht, das ist ja eigentlich ein Roman, Schrägstrich Sachbuch, wie die Gesellschaft vor 30.000 Jahren funktioniert hat. Hm. Und dann irgendwann ab Band 2 wird es so eine Art so Urzeitporno. Es kippt dann,
geil.
Und das ist wahrscheinlich, dieser Urzeitporno ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es ein Welterfolg wurde. Aber es ist schon eher ein Teenagerbuch. Aber ich lese gerade relativ viele, weil ich mich nicht konzentrieren kann, lese ich relativ viele so, was man mit 16 hätte gelesen haben müssen.
Ja.
Aber da meine Eltern einen starken Einfluss auf mein, was ich zu lesen habe mit 16, habe ich diese Bücher alle nicht gelesen. Deswegen hole ich die jetzt nach.
Geil.
Genau, das war vielleicht das Peinlichste und ich glaube das Beste. Hast du gar nicht gefragt?
Das hätte ich als nächstes gefragt. Ich hätte gefragt, was war das Peinlichste und was war das Geilste? So. Also das heißt, manchmal ist ja Überschneidung, dass es das Peinlichste, das Geilste ist, aber...
Ich hatte dieses Jahr, habe ich bis jetzt, ich sehe es hier gerade, relativ, also ich war relativ enttäuscht, sehr enttäuscht sogar von Superbusen. Also ich war extrem enttäuscht.
Ja, es turnt mich gar nicht an, deswegen habe ich es nicht gelesen. So, ist nicht mein
Ocean
Thema.
Wong. Fand ich ganz
toll. Oh ja,
toll.
Alter, ja, das hat mich auch echt
auf
an die
Erden
geknallt.
Sind wir kurz grandios, heißt das Buch. Es ist,
Wahnsinn.
Fand ich wirklich, das ist so, wurde mir dann so, ich mag, also meine, ich muss ehrlicherweise hinzugeben, die Hörer und Hörerinnen, regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen es, meine Eltern sind beide Buchhändler. Und ich habe eben.
Frag dir mal, ob die mein Buch kennen. Das würde ich gerne wissen.
Mit Sicherheit.
Ah.
Meine Mutter hat ihre Buchhandlung in Friedrichshain.
Ich
weiß, dass es da lag.
Ich habe so viel
weiß,
Post von Buchhändlerinnen so bekommen. Welche Buchhandlung in Friedrichshain? Moment mal.
Die Franz-Mehring-Buchhandlung.
Ach ja, ich habe in Friedrichshain gewohnt. So, das
eine, direkt am U-Bahnhof Ritterstraße.
Mhm. Ja, ich habe da in der
und
Nähe
gewohnt. Es lag da auf dem Tisch. Also ich kann mich daran erinnern. Und ich wollte, da bin ich auf das Buch reingefallen, weil es gut gestaltet ist. Und habe es mir deswegen gekauft und fand es, ich dachte so, auch so über Chemnitz würde ich gerne was lesen. Und eigentlich die letzten 30 Seiten des Buchs, waren sehr, sehr gut. Aber die anderen 260 Seiten, die waren echt mühsam für mich. So,
ja,
das war
nicht so mein Thema, deswegen war ich da gar nicht, habe ich das nicht so doll auf dem Schirm irgendwie, dieses ganze Musik-Ding.
Also dieses Jahr relativ viele, also zwei Bücher gelesen im Prinzip, also in denen es um gleichgeschlechtliche Liebe auch geht, also Ocean Vuong und Fünf Lieben lang, fand ich beide ganz toll. Und ich fand es ganz toll, weil ich glaube, der Autor von Fünf Lieben lang ist gar nicht homosexuell, sondern der hat als heterosexuell, das ist auch der geschrieben hat hier, Call Me By Your Name oder irgendwie...
Das habe ich gesehen, dass der jetzt ein zweites raus hat.
Und das ist richtig toll, weil das ist irgendwie, da ist so homosexueller Geschlechtsverkehr aufgeschrieben auf eine ganz tolle Art. So wie man als heterosexueller Mann, du hast ja so eine Klischeevorstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe unter Männern. Und damit wird gebrochen in dem Buch. Und das ist ein ganz toller Effekt auf die eigene männliche Fantasie und wie man über Dinge nachdenkt und über Sexualität. Das ist ganz toll. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Und ich glaube, mein Lieblingsbuch war aber dann dieses Jahr Graben. Das ist eine Novelle über einen Dachsbau, in den Dackel reingejagt werden. Die ist irgendwie 80 Seiten lang. Und die ist ganz toll.
Okay, Graben. Von wem?
Da läuft es. Von Simon Jones. Ist bekannt irgendwie und da läuft es dir kalt den Rücken runter, wenn du es liest.
Okay, dann ich schreib's mir sofort auf. So.
Und ich habe einen ganz tollen Bildband mir gekauft über kackende Wehrmachtssoldaten von einem Künstler. Das heißt, das Buch heißt Shit.
Ach du Scheiße. Also ja.
Das Ganze, da sind nur Fotos drin von kackenden Wehrmachtssoldaten. Das fand ich einfach ganz. Und dann vorne steht dann so im Vorwort so drin. Niemand hat sich je in der Forschung zum Zweiten Weltkrieg mit diesem doch relativ diffizilen und doch wichtigen Thema auseinandergesetzt. Und dann ist dieser Fotograf eben durch diese Archive und durch Dachböden gegangen und hat eben Fotos gesucht von kackenden Wehrmachtssoldaten und hat daraus ein Fotobuch gemacht. Und das ist ganz toll.
Ich finde es einfach geil, dass die sich dabei anscheinend fotografiert haben.
Ja, ich glaube, du hast Massenmord fotografiert und Kackwürste und Kartoffeln. Also ich glaube, alles wurde fotografiert.
Cool.
Ja. So, zurück nochmal, also wir sind jetzt auch schon ganz schön weit drin. Ich will aber nochmal kurz über deine Insekten sprechen. Du postest bei Instagram Fotos von Asseln sehr viel.
Das sind ja keine Insekten, das sind ja Krustentiere.
Du postest Fotos von Krustentieren, von Asseln. Gibt es einen Grund, warum du gerade Asseln magst?
Ich fand die schon als Kind total geil und habe dann als Erwachsener gemerkt, so dass halt so ganz, ganz viele Arten gibt, die eben nicht nur aussehen wie die Kellerassel und so. Und es ganz viele Leute, die züchten so. Und dann habe ich gedacht, geil, jetzt kann ich endlich Asseln haben. Und habe dann hier jetzt so ein paar Arten. Und die sind einfach total coole Beobachtungstiere. Außerdem machen die genau wie meine Regenwürmer meine Küchenabfälle klein und belohnen mich mit Blumenerde. Das finde ich ziemlich nett von denen. So. Von daher.
Wie viele Asseln hast denn du, dass du Blumenerde? Also
keine Ahnung, ein paar tausend, die vermehren sich wie. Die haben Spaß dabei. So, die haben viel Spaß. So. Hier in dieser Wohnung wird viel gebumst, sag ich mal so. In 13 Terrarien geht's richtig rund.
Oh, riecht es dann so lustig bei dir in der Wohnung, so nach feuchter Erde?
Nee, gar nicht.
Mm-mm. Okay.
So.
Das war immer einer der Gründe, die mich daran gehindert haben, so mehrere. Ich habe tatsächlich immer ein Terrarium für einen Käfer, jetzt gerade keinen, weil ich wüsste, der geht relativ schnell kaputt. Aber sonst so, ich habe in den Wintermonaten habe ich meistens, also ein Käfer ist bei mir zu Hause und kriegt von mir Bananen. Und
ein Käfer.
Ja, einer.
Der aktuelle, das ist wie so ein immer neuer Papst, so hast du immer so einen neuen Käfer, machst du da auch so Rauchzeichen,
ja,
so, wenn wieder einer eingezogen ist?
Kommt so draußen, weißer Rauch oder schwarzer Rauch. Nee, tatsächlich habe ich immer diesen einen Käfer und irgendwie, ich finde es ja so lustig, dass man bildet, ich weiß nicht, ob man sich das einbildet, aber ich bilde mir immer ein, dass die eine Persönlichkeit haben. Dass die dann, der ist bockig, der zwickt mich ständig, der ist extrem dumm. Der ist aber sehr, sehr schlau. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese Käfer sehr unterschiedlich sind in ihrer Persönlichkeit. Aber ich glaube, ich bilde mir das ein.
Ja, weiß ich nicht. Naja, doch.
Ich habe zum Beispiel
vier afrikanische Riesentausendfüßer. Und da ist einer dabei, der ist sehr, sehr draufgängerisch. Und da ist einer dabei, der ist ultra schüchtern. Der versteckt sich eigentlich immer, während die anderen rumeiern. Oder zum Beispiel bei meinen Geißelspinnen, da habe ich 3 Stück. Und das Weibchen, das ist ein richtiges Badass. Also wenn ich da aufmache, hauen die Männchen ab. Das Weibchen stellt sich vor mir auf und droht mit ihren Scheren. Also das ist schon so, wo man weiß, alles klar, mit der willst du dich nicht anlegen. So, die Männchen alle so,
ich glaube,
Hilfe.
Vielleicht sollten wir den Hörern und Hörern kurz erklären, was eine Geißelspinne ist. Ich finde, die Geißelspinnen sind ja so direkte Erfindungen. Also sie sehen aus wie ein Höllentier. Die sind ja so eine Mischung. Hinten sehen sie aus wie eine Spinne und vorne sehen sie aus wie ein Skorpion mit ganz langen Armen, an denen eine Schere dran ist.
Ja, das sind aber die Mandibeln. Also das ist der Mund quasi. Gehört
und
zum Mund.
Und dann haben sie aber auch noch so ein Schwänzchen, ne? So ein Fissel hin irgendwie.
Nee, haben sie nicht. Die sind hinten ganz rund. So. Okay. Aber die haben an den Seiten die namensgebenden Geißeln, also wie so Peitschen schwingen die ja. die ganze Zeit so über sich, die sind super lang. Und die kamen ja in Harry Potter Teil 4 vor und damals dachte ich, die seien erfunden. Da wusste ich nicht, dass es die wirklich gibt. So. Und dann, das habe ich irgendwann festgestellt und dann dachte ich, krass, die will ich haben. So. Also die sind sehr, ich nenne sie die Geißelns. So und ja. Und die sind schon ziemlich cool. Also als Fliege nicht so cool dann. Aber ich finde sie cool.
Ich habe tatsächlich mal in Vietnam in einer Höhle eine gefunden und habe einen Todesschreck bekommen. Weil die sind schon, also ich finde, die sehen schon unheimlich aus.
Die sind irre schnell. Die sind so was von schnell. Ich habe kein Tier, das sich so schnell, nicht mal meine GottesanbeterInnen bewegen sich so schnell wie eine Geißelspinne. Die bewegt sich so schnell, dass du das Auge der Bewegung nicht folgen kann. Das ist echt krass.
Wie wir beide gerade darüber reden, das ist im Übrigen der Grund, warum Menschen Insekten spannend finden, weil, um das nochmal kurz zu erklären, also man kann sich mit so vielen Dingen bei Insekten beschäftigen. Also als ich angefangen habe, habe ich immer gesagt,
Spinnen,
ich mag
sind keine Insekten.
Insekten.
Entschuldigung.
Nee, ich will es jetzt einfach nochmal, es ist vollkommen richtig. Aber als ich, wie gesagt, anfing, so mit 8, 9, habe ich immer gesagt, was ist dein Hobby, Insekten? Und dann, umso älter du wirst, umso genauer wird auch das, wofür du dich interessierst, innerhalb dieses Spektrums, in diesem riesigen Spektrum an Insekten. Und jetzt, und dann habe ich jetzt mittlerweile entschieden, so pro Jahr wechsle ich immer mein Interesse. Also ich hatte eine lange Zeit, habe ich mich für Tigerschnegel interessiert, weil ich finde, es gibt kein Tier, Lebewesen.
Zufällig. In meinem Käferterrarium hatte ich, das wollte ich ganz kurz erzählen, ich habe ein Rosenkäferterrarium eingerichtet, ja. Mhm. Und bevor die Rosenkäfer kamen, war das schon 6 Wochen, war das schon eingefahren. Und ich hatte dann immer so komisch, wenn das Terrarium beschlagen ist von innen, sah ich an den Wänden so ganz dünne Spuren. Da dachte ich mir immer so, Alter, was ist das denn? Ja, und eines Tages, so 5, 6 Wochen später, komme ich nachts in das Zimmer, mache Licht an und da ist einfach ein Tigerschnegel drin. Keine Ahnung, wo der herkam, ohne Witz. Der muss von ganz klein, der muss auf irgendwie, weiß ich nicht, auf einer Pflanze gesessen haben als Babyschnegel. Und dann sah ich so, what the fuck, was macht der denn jetzt hier? Und jetzt wohnt er da halt. Also jetzt fütter ich den halt mit. So.
Ich will schnell noch sagen, ein Schnegel ist eine Nacktschnecke.
Genau. Falls, aber so eine getigerte, weiß, ein so eine getupfte.
Eine getigerte Nachtschnecke. Und jetzt bitte ich alle Hörerinnen und Hörer, du wirst es wissen, bitte gib bei YouTube ein, Paarung Tigerschnegel.
Ja, das ist super schön.
Und das ist das Schönste, das Allerschönste, was man sich angucken kann. Also, egal, ich möchte es nicht verraten, guckt es euch bitte im Internet an. Es sieht erstmal ein bisschen gruselig aus, aber wenn man mal überlegt, was dort gerade passiert, was für eine
also,
Art Lebewesen.
Beim Sex sehe ich nicht so cool aus, sage ich
auf
mal.
Auf jeden Fall nicht.
Weiß jetzt nicht, ob
das
du
Menschen
das kannst, aber...
Nee, um ehrlich zu sein, wenn ein Mensch das kann, dann ist es sehr unheimlich.
Ja,
ich finde, diese Art der Fortpflanzung sollte den Tigerschnägeln vorbehalten sein. Menschen sollten das nicht mit ihrem Genital können, was Tigerschnägel
oh
mit ihrem Genital können. Und also das gibt so, also oh, du kannst, tatsächlich kann man sich einfach auch mit Fortpflanzung unter Insekten, also es gibt so Raubwespen, das weißt du, ich erzähle das jetzt nicht dir, sondern ich erzähle das dem Hörer, es gibt so Raubwespen, die eben so auf so ganz komplizierte Art und Weise ihre Babys an Blumen ranheften, dann werden die von Bienen in den Bau getragen, weil die Biene denkt, das ist eigentlich eine Blüte und dann leben die Larven der Wespe von den Larven der Bienen und dem Honig und kommen dann erst zur Welt und das ist einfach so, ich finde das so, und weißt du, es ist so faszinierend, weil wir trinken Wodka Red Bull und sind im Club in Berlin und sind traurig und haben Liebeskummer. Das sind unsere Fortpflanzungsmechanismen. Und die Biene denkt sich, beziehungsweise diese Raubwespe denkt sich sowas aus. Ich
das ist
jetzt,
sogar
das ist sehr vereinfacht.
Die aktuelle Folge meines Podcasts heißt Liebe, Sex und Erblichkeit. Und da geht es tatsächlich um coole Fortpflanzungsstrategien, also Balzstrategien und so im Tierreich.
Ja,
tatsächlich.
Also es ist so, es ist einfach toll. So,
ja,
das ist einfach, finde ich, ganz faszinierend. Was ist da aktuell? Also du hast gerade Asseln als nicht Insekten, sondern Krustentiere.
Ja.
Ein Schnegel wohnt bei dir, ein paar Rosenkäfer. Wer wohnt noch bei dir?
Die Geißelspinnen. Eine Gottesanbeterin? Geißelspinnen, 2 Gottesanbeterinnen. Achatschnecken, die größten Landschnecken. Hab ich.
Die sind sehr beliebt, glaube ich, bei Insektenfreunden.
Kann sein. Weiß ich nicht.
Also die sieht man öfter. Achatschnecken sind sehr beliebt, so auf Händen und werden bei Instagram hochgeladen.
Und ich habe Zwergkrallenfrösche, ein paar Fische, mal überlegen, ich gucke hier gerade rum, ob ich jemanden vergesse. ich glaube, noch Regenwürmer, ein Hamster, ein Hund. So.
Was ist dein All-Time-Favorite? Hast du ein All-Time-Favorite? Und damit hören wir dann auch auf. Ich sage dir danach mein All-Time-Favorite und dann verabschieden wir uns.
Ich muss kurz denken, nachdenken darüber. Na, ich finde schon meine Achatina Achatina, die echte Achatschnecke, die werden so groß wie mein Unterarm. Das, die ist schon ziemlich krass. Die sind schon ziemlich krasser. Das ist vielleicht schon mein Favorite.
Was wiegen dann? Hä? Die wiegen ja bestimmt so 300, 400 Gramm, ne?
Ein Kilo könnte ich schon auf die Waage bringen.
Boah.
So 900 Gramm, doch.
Das ist krass.
Ja, das ist ziemliche Brocken.
Auf jeden Fall. Sind die da ist doch aber irgendwas, man soll die doch nicht auf die Hand nehmen. Irgendwie können die doch irgendwas, was nicht so gut für die Haut, die menschliche ist.
Nee, also Schnecken generell sollte man draußen vor allem nicht auf die Hand nehmen, weil die meistens Parasiten haben vom Katzenlungenwurm zum Beispiel. Die larven und scheiden den über den Schleim aus und das sollte man nicht machen und dann ins Gesicht oder so. Deswegen draußen Wildschnecken einfach in Ruhe lassen, nicht über die Hand krabbeln lassen und so. Das ist eher das Gegenteil, dass die Beauty-Industrie interessiert sich sehr für den Schleim von Achatschnecken, weil wenn die Stress ausgesetzt werden, geben die irgend sowas ab, was gut für die Haut sein soll.
Nicht, das kenne ich so aus toll. China. Wenn man in Shanghai landet, hängt ein riesiges Plakat in der Eingangshalle, auf der steht irgendwie so irgendeine Creme, alles auf Chinesisch und steht ein Wort drunter, made from snail.
Ja.
Also aus Schnecke gemacht. Und dann denke ich immer so,
Ja. Da auch wieder so dieses, wo man denkt, wie ist man da drauf gekommen? Wie hat man das gemerkt? So.
Gestolpert, in eine Achatschnecke reingefallen, die hat Stress bekommen.
Und dann die Haut Gesicht so, oh mein gefallen. Gott, ich sehe 10 Jahre jünger aus.
Ja, mein All-Time-Favorite ist, wiegt glaube ich 8 Gramm, ist eigentlich kein Käfer, sein Trivialname ist aber Laternenkäfer ist nämlich ein Falter. Ja. Der hat nämlich eine ganz tolle Nase, die finde ich ganz toll. Da habe ich auch einmal tatsächlich...
Okay, so mein genereller Favorit ist vielleicht, ja, das ist der Hirschkäfer tatsächlich, also generell.
Ich habe noch nie einen Hirschkäfer gefangen oder gesehen.
Echt? Oh, ich habe dieses Jahr 2 Stück, haben sich in meinen Haaren verheddert.
Oh, okay.
Ich kam denen sehr nah. So, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in freier Wildbahn einen Hirschkäfer gesehen, im letzten Sommer. Und dieses Jahr gleich 2, dann beide jeweils in meinen Haaren hängen geblieben. Die sind toll. Ja.
Was ganz toll ist, den werde ich dir dann mal schicken. Ich schreibe gerade aktuell für nächste oder übernächste Woche ein Essay über den Hermelinspinner für den Fokus. Und dann können alle, die sich für relativ rechte Meinungsartikel und Hermelinspinner interessieren, das dann im Fokus nachlesen.
Ich unterdrück's schon die ganze Zeit, was dazu zu sagen.
Ja, lass alles bitte raus. Das ist so, wie gesagt, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich SPD-Mitglied bin und zwar von der linken SPD und nicht von der rechten SPD und das ist gar nicht so einfach.
Dann lassen die dich in den Fokus?
Ja, das wundert mich auch immer wieder. Aber man kann seine politische Haltung auch. Ich habe sie schon in vielen Artikeln versteckt, aber gegen Kolumnen von Jan Fleischhauer kommst du nicht an.
Da ist der immer noch bei Fokus? So,
der ist doch gerade, der wurde doch vom Spiegel und ich hebe meine Finger abgeworben.
Ja, aber schon über einem Jahr oder fast 2 Jahren, oder?
Genau, von einem Jahr, glaube ich. Seit einem Jahr schreibt er seine Kolumnen für den Fokus.
Geil.
Ja. Und aber der Chefredakteur und ich, wir verstehen uns sehr gut und der Chefredakteur ist, so wie wir, sage ich jetzt einfach mal.
Das bezweifle ich bei mir.
Ich würde sagen, politisch sind wir, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, ich möchte nicht für meinen Chefredakteur sprechen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwie, die deutsche Natur muss geschützt werden und deswegen wähle ich die AfD bist. Da hätte ich große Zweifel daran.
Ja, gerade so nicht.
Okay, das klingt jetzt tatsächlich so, als wäre es so, aber dann darfst du dich dafür nicht schämen. Dann musst du es jetzt laut sagen, Jasmin Schreiber wählt die AfD.
Mein Medienanwalt hört mit, sag gerne. So, sag gerne. Dann kriegst du Post.
Das war ein sehr schöner Podcast, der sogar ein bisschen Struktur hatte. Wer genauer zugehört hat, hat diese Struktur vielleicht auch gemerkt. Danke. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal zusammen Käfer sammeln gehen und dann machen wir mal, also wenn du hast dann wahrscheinlich ein Erfolgsformat daraus entwickelt, was sofort 12.000 Hörer pro Folge hat, die Live-Sammel-Session mit Jasmin Schreiber. Herzlich willkommen heute bin ich auf einer Trockenwiese und wir sammeln Zebraspinnen.
Oh, ich habe richtig Bock.
dann möchte ich aber wenigstens als Gast mal eingeladen werden.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt nicht überzeugt, aber vielen Dank, dass wir heute diesen Podcast gemacht haben miteinander. Und ich wünsche dir noch, ich wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben deines Sachbuchs, deines nächsten Romans, deines Drehbuchs und bei all deinen Insektenexkursionen.
Vielen Dank.
Beziehungsweise Krustentierexkursionen, was auch immer für Exkursionen.
Dankeschön.